Und gerade im kirchlichen Kontext hat man Zugang zu Menschen und Gemeinschaften, die man sonst gar nicht hätte, weil einfach die Leute eine Vorstellung haben davon, was ich bin und mir Vertrauen entgegenbringen und mich herzlich aufgenommen und eingeladen haben. Das gehört zu dieser Rolle. Das ist einfach toll. Ja, man macht sich Flöße aus Bananenstauden und schwimmt damit den Fluss runter und fängt Fische mit den Händen und ach, alles Mögliche. Also wir sind durch den Busch geräubert. Das war meine Spielwiese, das war mein Kindergarten, das war saugeil.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In Horizontwechsel erzählen Menschen von ihren Erlebnissen aus einer Ecke der Welt, die ihnen zur zweiten Heimat geworden ist. In dieser Folge ist Arnim Dörfer bei uns zu Gast. Arnim ist in Papua-Neuguinea geboren und aufgewachsen. Er hat viele verschiedene Berufe ausgeübt. Heute ist er Pfarrer der Bayerischen Landeskirche und bei Mission Eine Welt als Fachreferent zuständig für Papua-Neuguinea. Wir sprechen darüber, wie er unter Kindern in Papua-Neuguinea aufgewachsen ist, was ein Würfel mit seiner Rückkehr zu tun hat und warum er gerne auf Tok Pisin träumt. Grüß dich, Arnim. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Arnim, wo kommst du gerade her?
Aus Nürnberg, da lebe und arbeite ich. Und genau, ich bin ganz begeistert und froh, dass ich diese Möglichkeit habe, jetzt hier in diesem Podcast dabei zu sein.
Arnim, und wenn man dich fragen würde, wo kommst du eigentlich her? Was würdest du antworten?
Eine tolle Frage. Genau. Eigentlich, ja, also ich bemühe mich, Franke zu werden und bin da eigentlich ganz gut drin, glaube ich. Aber meine Tapete im Wohnzimmer, die ist absolut Papua-Neuguinea, also Melanesien. Das ist immer in meinem Hintergrund da.
Du bemühst dich, Franke zu werden.
Natürlich, ja, das muss man ja sein, wenn man hier lebt und arbeitet und atmet vor allem. Dann muss man sich inkulturieren. Und das ist einfach ein wichtiger, großer Teil in meinem ganzen Leben gewesen, Inkulturation. Ich bin oft umgezogen und jetzt bin ich halt nach Franken gezogen vor einigen Jahren. Und genau, und da gebe ich mein Bestes, da gebe ich Vollgas. Ne?
Super, super. Aber du sagst, deine Tapete, die ist Papua-Neuguinea.
Absolut.
Genau. Was meinst du damit?
Dass ich die manchmal gar nicht mehr sehe, die nehme ich nicht wahr, aber sie ist immer da. Also das ist einfach, färbt mein ganzes Leben sozusagen. Melanesische Kultur, melanesische Lebensweise, Denkweise, auch Spiritualität, zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Und genau, ist eigentlich auch Ausdruck davon, wie lange ich mit diesem Land verbunden bin.
Tapete, das klingt auch so, du könntest sagen, da bist du eigentlich her.
Kann man so sagen. Kann man so sagen, genau.
Und inwiefern kann man das sagen bei dir?
Ja, ich bin da geboren und aufgewachsen und habe da insgesamt 25 Jahre meines Lebens gelebt und auch gearbeitet, eben davon 10 Jahre selbst gearbeitet da mit meiner eigenen Familie. Von daher und dann auch, als ich Neuguinea schon verlassen hatte, immer verbunden damit natürlich und jetzt natürlich wieder nochmal dienstlich. Da schließt sich sozusagen ein Kreis für mich und das ist super spannend.
Wie kommt es, dass du in Papua-Neuguinea geboren bist? Mhm. Ich meine, ich sehe dich jetzt vor mir, du könntest auch als Franke durchgehen.
Ja, das ist mein ganzer Stolz. Nein, meine Eltern haben dort gearbeitet, sind ausgereist in den frühen 60er Jahren als Entwicklungshelfer. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater Entwicklungshelfer. Auf den Plantagen hat er dort gearbeitet und genau, und da haben die beiden sich irgendwie gesehen und geheiratet und da bin ich sozusagen ein Ergebnis dieser Heirat, ja, genau.
Deine Eltern haben sich in Papua-Neuguinea kennengelernt?
Sie haben sich eigentlich in Deutschland kennengelernt und haben dann aber drüben geheiratet.
Und so bist du in Papua-Neuguinea geboren und auch aufgewachsen?
Genau.
Wenn du die Landschaft beschreiben würdest, in der du aufgewachsen bist. Was siehst du da?
Busch. Ich sehe Busch. Busch sagt man in Neuguinea für Wildnis eigentlich oder Naturlandschaft. Wir waren, also seit ich denken kann, sind wir auf Außenstationen, haben wir auf Außenstationen gelebt. Und das heißt, das bedeutet also, man hat die Station, die Missionsstation. Und drumherum ist dann halt einfach die Natur. Und das Genau, das sind so die Bilder, die sich sofort bei mir auftun. Das ganze Bilderbuch. Ja.
Was waren so Dinge, die dir gesagt haben, das ist mein Dorf, das ist mein Ort?
Beziehungen sind immer Menschen. Und das ist eigentlich, das trägt sich auch durch mein ganzes Leben hindurch. Also ich gucke auch mal gerne alte Steine, ja, wenn ich so irgendwo touristisch unterwegs bin. Aber was mich wirklich triggert, sind die Menschen. Und wenn ich irgendwo war und mit Menschen nicht in Kontakt gekommen bin oder da ja, Erlebnisse haben konnte, auf die ich mich zurückerinnern kann, dann war ich eigentlich nicht in diesem Land. Ja. Und also, genau.
Und was für Beziehungen waren prägend für deine Kindheit?
Ja, Freundschaften. Außenstation bedeutet auch, dass wir die einzigen Weißen waren. Wir waren dort eingebettet sozusagen in eine Community, in eine Gemeinschaft von Einheimischen. Und da bin ich einfach groß geworden. Ich bin mit meinen Kumpels dann durch den Busch gezogen und haben alles gemacht, was man so im Busch macht. Ne?
Ja, so, was macht man da so?
Ja, man macht sich Flöße aus Bananenstauden und schwimmt damit den Fluss runter und fängt Fische mit den Händen und ach, alles Mögliche. Also wir sind durch den Busch geräubert. Ja, das war so unser, das war meine Spielwiese, das war mein Kindergarten, das war saugeil.
Und in welcher Sprache habt ihr euch unterhalten?
Ja, auf Pidgin.
Pidgin. Das ist die Sprache, die man in Papua-Neuguinea spricht.
Das ist die Verbindungssprache in Papua-Neuguinea. In Papua-Neuguinea werden ja über 800 Sprachen gesprochen. Und Pidgin ist sozusagen eine Plantagensprache, die dort entstanden ist. Die gibt es ja im ganzen pazifischen Raum in Abweichungen. Aber das war einfach, dass die Plantagenmanager und so weiter sich auch mit den Angestellten unterhalten konnten. Und aufgrund der vielen einheimischen Sprachen musste eine Sprache gefunden werden, die dann vor allem auch den Australiern oder den englisch sprechenden Menschen sozusagen geholfen hat zu kommunizieren. Und das ist das Pidgin ist so daraus entstanden.
Und das kannst du immer noch gut sprechen?
Fließend. Manchmal träume ich in Pidgin.
Echt?
Ja. Dann weiß ich, das ist ein richtig guter Traum.
Ja. Wenn du da in dieser dörflichen Gegend aufgewachsen bist, was war eigentlich Kirche damals für dich?
Kirche war für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, weil meine Eltern ja auch in der kirchlichen Arbeit tätig waren. Und Kirche spielt auch in der Gesellschaft dort eine ganz große Rolle. Natürlich die Sonntagsgottesdienste, wir hatten keinen Kindergottesdienst damals, das gab es noch nicht. Aber ich war halt mal im Erwachsenengottesdienst mit dabei und das war meistens, habe ich da nicht viel von mitbekommen. Ich habe in der Handtasche meiner Mama gewühlt, die war immer spannend, da gab es immer was zu finden und zu entdecken. Und aber sonst, ja, wir wurden da auch sozialisiert, sage ich mal. Insofern, wir waren Teil einer Gemeinschaft, einer Community, auch einer Gottesdienstgemeinschaft. Und da hat man sich halt so gegeben, wie das dann da ist. Ja. Und wir haben den Gottesdienst durchgestanden, sage ich mal, aber nicht unehrenhaft oder gezwängt, zwangsweise. Das war einfach so, das war Teil unseres Lebens. Wir haben da dann irgendwie uns still mit anderen Dingen beschäftigt, manchmal auch hingehört. Und was mich da am meisten dann auch so in der Reflexion, im Rückblick, waren Menschen, die dann, ja, die mich beeindruckt haben. Und vieles von dem, was ich gehört habe, habe ich natürlich vergessen. Aber wie sie zu dem gestanden haben, was sie gesagt haben, das hat mich beeindruckt. Das hat mich eigentlich geprägt, ja.
Aber man muss sich das so vorstellen wie ein Gottesdienst jetzt hier in Bayern? Oder ist das von der Form her anders?
Wir haben lange dann unter Bäumen Gottesdienste gefeiert, weil die Kirche noch nicht gebaut war. Und genau, und wenn das schlechtes Wetter war, dann ist die Kirche ausgefallen. Und meistens, oft war einfach gutes Wetter. Und dann sitzt man unter Bäumen auf Gras. Und genau, und dann wurde halt ein Altar hergerichtet.
Und dann singt man ein Lied zusammen?
Ja, ganz viele Lieder, genau.
Aber nicht mit dem Gesangbuch?
Doch auch, die hatten auch Gesangbuch. Und aber was mich auch noch heute berührt, sind die traditionellen Kirchenlieder nach traditionellen Musik, Melodien. Ja, die ist ganz andere Melodien, als wir das so kennen. Also und die Lieder, die hängen mir heute noch nach. Ja, genau. Nee, und das waren vor allem auch lange Gottesdienste. Ne? Und bis sie angefangen haben, das war auch wetterabhängig und wenn dann die richtige Person noch nicht da war, dann hat man halt gewartet, bis die dann da war und so. Das war eigentlich so ein Happening, so ein Gottesdienst. Ja, man hat sich gesehen und dann ist man auch nicht gleich wieder auseinandergestürzt, sondern so anderthalb bis drei Stunden, würde ich mal so sagen.
Ja, locker. Das geht ja eigentlich noch.
Ja, das war ein Happening. Dafür war der Sonntag da, ja, genau.
Wenn du so in Papua-Neuguinea aufgewachsen bist, was hattest du für Vorstellungen von Deutschland? Oder hattest du überhaupt Vorstellungen von Deutschland?
Ganz sporadisch. Wir haben natürlich zu Hause Deutsch gesprochen, da haben meine Eltern Wert drauf gelegt. Ich habe auch viel gelesen. Deutsche Bücher natürlich, dann später Englisch. Aber Deutschland, das war ganz weit weg. Das war überhaupt nicht. Da hat man mal drüber nachgedacht, wenn die Eltern mal was erzählt haben oder ein Brief aus Deutschland kam von Verwandtschaft oder sowas. Aber sonst war Deutschland für mich kein Thema.
Und Heimaturlaub, gab es sowas für deine Eltern?
Ja, genau. Heimaturlaube, die habe ich tatsächlich echt durchgestanden. Also da musste ich dann als Kind dann in den Kindergarten, das war für mich Tortur, weil ich war ja gewohnt, durch den Busch zu räubern. Und da musste ich dann plötzlich, hatte ich meinen Haken, ich weiß heute noch, das war ein Doppelkirschen, das war mein Haken. Und da mussten meine Sachen genau hingehängt werden und meine Brotbox. Und ich durfte nur mit Lederhosen kommen und so. Also es war sehr restriktiv, so empfand ich das damals, war halt sehr geordnet, ne? Und ich durfte auf gewisse Sachen nicht mehr draufklettern, weil es zu gefährlich war und so. Und dann der Winter, das war der erste Schnee. Boah, ja, doch. Nee. Aber sonst, wir haben uns eigentlich immer wieder zurück nach Neuguinea gesehen, weil wir da zu Hause waren, mein Bruder und ich. Ja, genau.
In welchem Alter bist du nach Deutschland gekommen?
Das erste Mal, da war ich, glaube ich, 6 oder so. Vier, fünf, sechs, weiß ich, da kann ich mich auch kaum noch dran erinnern. An die Rückfahrt kann ich mich erinnern, nach Neuguinea zurück. Wir waren eine der letzten, die auf dem Ozeandampfer damals noch über Canberra dann eingereist sind nach Neuguinea.
Also seid bis nach Australien geflogen, ja, und dann mit dem Ozean.
Mit dem Schiff bis Australien gefahren.
Von Deutschland aus?
In Deutschland, also von Italien aus. Und dann, an der Elfenbeinküste lang und so. Und da kann ich mich noch dran erinnern, aber auch nur, weil da ein Swimmingpool auf dem Schiff war. Das fand ich total faszinierend. Und ich durfte Geburtstag feiern und ich hatte eine Schokoladentorte bestellt und habe kein Stück davon abbekommen. Ich bin da immer noch traumatisiert. Ne? Und deswegen würde ich nie auf so einen Ozeandampfer gehen.
Sehr verrückt. Und dann bist du dort aber in Papua-Neuguinea zur Schule auch gegangen.
Genau. Zuerst die ersten 2 Jahre wurde ich von der Mutter unterrichtet. Und die tut mir heute noch leid, sie ist jetzt schon verstorben, aber da denke ich heute noch dran. Aber sie hat mir meine Sünden erlassen. Und dann später mit 8 Jahren war einfach der normale Weg aufs Internat in Neuguinea. Genau, da hatte die Kirche damals ein Internat für Missionarskinder. Und das war unsere erste Anlaufstation.
Wie weit weg war das?
Ach, Vogelfluglinie von unserer Station aus war das jetzt, sage ich mal, gar nicht so weit. Das waren vielleicht, weiß ich nicht, 300 Kilometer oder sowas. Aber die Entfernung damals, das war, ich bin dreimal im Jahr nach Hause gekommen, sozusagen. Ja.
Dreimal im Jahr nach Hause?
Dreimal im Jahr nach Hause.
Und sonst warst du dort in diesem Internat? Ab der dritten Klasse?
Ab der dritten Klasse, genau.
Und wie lange warst du dann dort auf dem Internat?
Da war ich 6 Jahre lang, 4 Jahre lang, sorry, bis zum Ende der 6. Klasse. Und dann ging es nach Australien aufs Internat.
Auf die weiterführende Schule?
Die weiterführende Schule nach Brisbane, St. Peter's Lutheran College. Damals schon auch eine elitäre Schule, heute noch mehr. Und ich kam nach Australien und konnte nur antworten auf What is your name and where do you come from? Und das dann auch noch im Cairns-Slang, ja, oder im Queensland-Slang. Da habe ich 2 Wochen lang ziemlich wenig verstanden und dann ging es aber schnell los. Als junger Mensch lernt man, da taucht man ein und lernt und trinkt das Wasser, in dem man schwimmt.
Das heißt, in dem ersten Internat, wo du warst, hast du nur Tok-Pisin gesprochen?
Ja, Deutsch und Tok-Pisin. Wir waren viele deutsche Kinder und die paar amerikanischen und australischen Kinder, die konnten auch alle Pidgin und das war easy. Ja? Ja, genau. Und da hat man sich einfach ganz natürlich auf Pidgin unterhalten. Genau. Das war kein Problem.
Dann war es schon ein richtiger Sprung nach Brisbane.
Total, genau. Und auch Brisbane, Großstadt, ja. Dann plötzlich in Schuluniform und ja, und das australische Schulsystem als deutsches Kind, spannende Sache. Ja.
Als deutsches Kind, sagst du?
Ja, genau.
Aber du warst ja auch ein melanesisches Kind irgendwie.
Ja, aber für die Australier war ich ein deutsches Kind. Und das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil diese Perspektive hatte ich noch nie eingenommen. Und dann war ich plötzlich ein deutsches Kind. Und
in Australien warst du ein deutsches Kind?
Da war ich ein deutsches Kind. Und Genau, mit manchen Konnotationen, die damit verbunden sind, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Weil die Engländer und die Australier, die haben ja den Krieg gewonnen, nicht? Und das hat sich da auch nochmal auf mein Leben gelegt. Ja, also ich mag Australien immer noch sehr gerne. Also ja. Trotzdem, genau.
Und dieses Englisch hat sich dann dir eingeprägt, dieses australische Englisch.
Genau, so ein bisschen. Das trägt sich heute noch ein in mein Englisch. Ja.
Wie lange warst du dann an diesem Internat?
Da war ich dann 3 Jahre. Genau, 3 Jahre. Und dann sind meine Eltern nach Deutschland zurückgekehrt und wir sind mitgegangen, mein Bruder und ich. Genau.
Also auch ein Riesensprung, ne?
Ja, das ist krass, ja, genau.
War das ein größerer Sprung als vom einen Internat in Papua-Neuguinea zum anderen in Australien?
Würde ich so nicht sagen. Es war einer von den Sprüngen, die wir gemacht haben.
Einer von den vielen Sprüngen.
Einer von den vielen Sprüngen, genau. Und ich sage mal, wir sind Profis in Kulturieren, im Einpassen, zurechtkommen mit neuen Situationen. Der einzige Unterschied war der, dass die Perspektive Neuguinea eigentlich weggefallen ist. Ich konnte nicht mehr nach Hause zurück. Und das war so der Einbruch. Ja. Von daher, vielleicht doch, kann man schon sagen, das war noch mal ein tieferer, weiterer, größerer Sprung. Das stimmt schon, ja.
Wie hast du die Zeit damals erfahren in Deutschland?
Ich war pubertär, ja. Das war eine krasse Zeit, ja. Und das Spannende war natürlich, ich war ja eigentlich ab dem 8. Lebensjahr im Internat gewesen und dann musste ich plötzlich wieder bei den Eltern die Füße unter den Tisch tun. Da haben wir beide, also alle, dran zu knabbern gehabt. Das, wenn ich heute zurückschaue, kann ich da viele Dinge einfach besser verstehen und auch meinen Frieden damit schließen. Aber das ist schon eine große Herausforderung gewesen, ja. Und ich war ja dann 15 schon, als wir nach Deutschland kamen. Ende 14, Anfang 15. Und genau, also die Jahre danach, die waren dann super spannend, muss ich sagen. Ja.
Woran hast du gemerkt, Arnim, die Leute sind anders als in Australien oder in Papua-Neuguinea?
Ja, die Leute sind einfach, wir sind ja nach Franken zurückgekommen, ne, sozusagen, meine Eltern. Das war unsere Anbindung, also Missionswerk hieß es damals noch, heute Mission eine Welt. Das war sozusagen unsere Andockstation in Deutschland. Und die Franken sind schon Franken, ne? Das ist so eine ganz spezielle, aber ich meine, das würde man von Rheinländern und Ostfriesen und so auch genauso sagen. Aber die Franken sind halt echte Franken und ja, sie sind jetzt ein bisschen schüchtern, sage ich mal, so in ihrer... Not very outgoing. Und das war schon spannend, also muss ich sagen. Ja, genau. Aber ich werde ja immer besser. Ja, das ist
genau. Und du bist dann hier einfach auf die weiterführende Schule gekommen. Und das war für dich problemlos, von Australien hierher die Schule zu wechseln? Ja. Oder gab es da auch ein paar Sachen, die man einfach überwinden musste?
Nee, also in den Klassenverband und so weiter, das war eigentlich gar nicht so die große Schwierigkeit, weil die waren total angeknipst, ja. Oh, wie haben sie mich Skippy, ja? Das war natürlich der Nickname, den ich dann bekommen habe und so. Das für die Kids in meiner Klasse war das total irre, ja. Das kommt so in Australien und ich hatte damals lange Haare und so, ne? Und das fanden die total spannend. Und von daher war das eigentlich überhaupt kein Problem, so in die Klassengemeinschaft reinzufinden. Ja, ich habe dann meinen Schulabschluss gemacht, Realschule. Und ja, mein Vater wollte da unbedingt, dass ich noch Abitur mache. Da habe ich mich dann auch eingeschrieben, habe da auch angefangen. Da hatte ich aber keine Lust. Und da war das aber dann, ja, also ich habe so viele Geschichten. Unsere Zeit ist einfach zu kurz. Ja. Und aber anyway, genau, ich habe dann da auch meinen Weg gemacht und genau.
Du hast ja eine Ausbildung zum Schlosser abgeschlossen.
Ja, ja, das war toll.
Hast du gerne gemacht?
Ja, habe ich gerne gemacht. Ich habe da reingefunden. Ich hatte ja keine Ahnung, ne? Ich bin ja richtig so ein Buschkind gewesen. Aber man lässt sich auf viele neue Situationen einfach ein und schaut mal, was da passiert. Und dann läuft man da rein und guckt. Und geht da durch. Ne? Und so war das mit der Lehre dann auch. Ich habe vorher noch einige Jobs gemacht. Ich hatte dann mein Gymnasium geschmissen. Ich wurde dann 18 und bin dann zum Rektor gegangen und habe gesagt, ich höre jetzt auf. Meine Eltern sind aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich aber auch gleich einen Job gehabt und so. Ich habe dann in der Fabrik gearbeitet, mein erstes Auto und meinen Führerschein verdient und als Chauffeur gearbeitet und als Totengräber und alles Mögliche. Also ich habe immer gearbeitet und so ein bisschen Schotter verdient und genau. Und dann hat meine Lehre angefangen Und da bin ich eigentlich auf die Füße gefallen, muss ich sagen. Aber das war in Norddeutschland. Ja. Wir waren dann zwischenzeitlich nach Norddeutschland gezogen, südlich von Hannover, dann nach Schaumburg-Lippe.
Das heißt, wir, das sind auch deine Eltern.
Ja,
sind
ja
auch
genau, da. Die ganze Familie, genau. Ja, und dann habe ich da meine Ausbildung fertig gemacht als Schlosser und das war eine tolle Zeit, muss ich sagen, genau.
Wie kommt man von da eigentlich zum Theologiestudium?
Das frage ich mich auch. Ne? Also, genau. Wie gesagt, ich bin ja ziemlich blauäugig, ne, in meinem ganzen Leben und das ist bis heute so geblieben. Und dann irgendwann habe ich zu meinem Chef gesagt, ich kündige und ich will jetzt das studieren, was du mir hier ständig um Ohren knallst. Und ich hatte ja keine Ahnung, echt nicht. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben bei irgendwelchen Seminaren und so weiter, bis ich dann eins gefunden habe in Westfalen. Und da habe ich dann meine theologische, seminaristische Ausbildung gemacht.
Aber das kam so aus dem Blauen heraus? Oder hat sie sich das schon angebahnt, dass es nochmal was wäre?
Ja, angebahnt hat sich das eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, ich habe da nie Karriere gebaut oder sowas. Ja, ich bin immer so... Heute sage ich, Gott hat mich da geführt. Ja. Ich bin ein tiefgläubiger Mensch da, also Gott hat mich da geführt. Durch meine ganzen Verwirrungen und Blauäugigkeiten hindurch hat er sich so bestimmt gedacht, Mensch, Arnim, das musst du machen. Ich helfe dir dabei. Und dann hat er mich da so hingeschubst, ja, und dann kam ich da hin. Und so kam ich eigentlich in die theologische Ausbildung und habe dann irgendwann festgestellt, das ist eigentlich super, das gefällt mir. Ich finde ja auch wirklich viele Antworten auf Fragen, die ich in meinem Leben hatte. Oder habe, gerade auch als Pfarrerskind, ja, und Missionarskind und so. Da habe ich auch nochmal sehr viel reflektieren können.
Sag mal, eine Frage, auf die du eine Antwort gefunden hast.
Eine Frage, auf die ich eine Antwort gefunden habe. Wieso kann es sein, dass Leute nicht an Gott glauben? Das war für uns in Melanesien überhaupt keine Frage. In Neuguinea glaubt jeder an irgendwas. Also das ist eine tief spirituelle Gesellschaft, ja. Und die Frage oder die Negierung Gottes, das war für mich faszinierend. Wie kann ein Mensch so dumm sein und Gott negieren? Ja, also oder etwas, was außerhalb von mir selber existiert und steht. Und der Frage nachzuspüren, das fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Und da natürlich dann auch bibelkritisch zu arbeiten und diese ganzen Geschichten, was man da alles so lernen muss. Ja, also ich meine, ich bin unglaublich dankbar für all die Sachen, die ich erleben konnte und lernen konnte auch. Und ich höre auch nicht auf zu lernen, weil es spannend ist, zu lernen. Genau.
Du bist ja dann nach deiner seminaristischen Ausbildung nochmal nach Papua-Neuguinea gegangen.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ja, da habe ich dann, ich hatte meine seminaristische theologische Ausbildung fertig gemacht. Und da hatte ich die Nase gestrichen voll von Kirche. Ja.
Was jetzt
ja,
von Kirche?
Absolut, total. Ich dachte, nee, Leute, und dann bin ich in die Industrie gegangen, zurück sozusagen aus dem Handwerk, dann später in die Industrie und habe nochmal was Neues gelernt. Ich bin Pumpenbauer geworden und habe dann als Monteur gearbeitet und gutes Geld verdient, alles gut, ja. Und dann bekomme ich einen Anruf aus Neuendettelsau von Missionswerk damals noch. Da hatte jemand mit mir über die ganzen Jahre Kontakt gehalten, den ich von meiner Kindheit schon kannte. Und der war damals eigentlich in der Rolle, die ich heute habe. Und der hat gefragt, was machst du eigentlich gerade? Und ich sage, ja, du, ich baue Pumpen. Industriepumpen, nicht Puppen, sondern Pumpen. Und für Ölfelder und Containerschiffe, nicht Containerschiffe, Flüssiggas und lauter solche Geschichten, was halt auf großen Schiffen transportiert wird, um das Zeug abzupumpen.
Arnim, du hast, als du als Pumpenbauer gearbeitet hast, in biblischer Sprache wird man sagen, du gingst hinter den Rindern her, da hast du einen Anruf bekommen aus Neuendettelsau.
Genau. Genau. Und da kam dann die Frage, was machst du gerade? Und das wäre doch eigentlich was für dich. Da habe ich nachgedacht.
Was wäre was für dich?
Ja, nach Neuguinea, also wieder ins Ausland zu gehen. Ne? Und dann habe ich überlegt, ja, da eigentlich stimmt, das ist schon richtig. Und dann, dann bin ich nach Hause gegangen und habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Meine Frau und ich, wir hatten, Gott sei Dank, ja, der liebe Gott ist immer da. Wir hatten nach unserer Hochzeit, unsere Hochzeitsreise sozusagen zu meinen Eltern gemacht, die nochmal nach Neuguinea ausgereist waren, bis zum Ruhestand dann und hatten die besucht und waren 3 Monate bei denen gewesen. Also meine Frau hatte schon mal eine Vorstellung von Neuguinea, die damals nicht so eine tolle Erinnerung war, aber sie hatte schon mal eine Vorstellung. Und dann kam ich mit dieser Nachricht nach Hause, dass ich eigentlich ein Rekrutierungsgespräch gehabt hatte und was meine Frau dazu denken würde. Ne? Und das war natürlich eine ganz spannende Geschichte.
Sehr spannend.
Ja, und wir konnten keine Antwort finden, weil wir hatten auch aus Norddeutschland, aus der Gemeinschaftsbewegung eine Anfrage, ob wir nicht uns vorstellen könnten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, da im Gemeinschaftsverband Celle damals.
Aber das wäre dann nicht Ausland gewesen, sondern
nein, das wäre in Deutschland gewesen. Und wir hatten uns ja echt etabliert in Norddeutschland. Wir hatten da ein Haus gekauft und so. Genau, und hatten einen tollen Freundeskreis und in der Gemeinde integriert.
Und Kinder.
Genau, und das Zweite war gerade so fast unterwegs schon und so. Und dann kam diese Anfrage und dann mussten wir uns tatsächlich entscheiden, ja, also wo wir hingehen. Nicht? Es war schon auch klar, dass wir wieder in die Gemeindearbeit gehen und dann eben nach Celle oder nach woanders hin, wieder in die Missionsarbeit. Und dann konnten wir uns nicht entscheiden. Ne? Und als fromme Menschen betet man. Und wir haben gebetet und der liebe Gott hat nicht geantwortet. Und das war eine spannende Situation. Genau, und dann haben wir tatsächlich gewürfelt. Ja? Also ich habe dann nochmal in der Bibel nachgelesen, da steht was von Würfeln. Und dann haben wir gedacht, dann können wir auch würfeln. Ne? Wenn die Jünger würfeln konnten, können wir das auch. Und dann haben wir gewürfelt. Ne? Und dann kam Neuguinea dabei. Oder
was, welche Zahl ist Neuguinea?
Ja, das war dann von 4 bis 6.
Ne? Ach so.
Ja, 1 bis 3 war Celle und 4 bis 6 war Ausland. Ne?
Und wenn das 1 bis 3 gekommen wäre, hättet ihr vielleicht nochmal gewürfelt?
Nee, das war klar. Wir haben vorher gebetet. Also wir haben gedacht, lieber Gott, du bist jetzt hier, du übernimmst das jetzt ganz, du bist der Herr der Würfel und wir würfeln jetzt. Und was immer, dann machen wir das. Wir folgen dir. Und genau, so. Ja, und so kam das. Und dann haben wir beide erstmal feste geweint, ne, weil das für uns natürlich eine totale Umstellung von allem war, was wir uns irgendwie gedacht und aufgebaut hatten und so. Ja, und dann haben wir das angegangen, das Ding haben wir angepackt, ne? Und dann ging es los, ja. Genau.
Hat man eigentlich mehr dieses Gefühl von, was kommt da, wenn man das gut kennt? Oder ist es eher so, dass man sagt, na, ich kenne das alles, deswegen habe ich weniger Angst?
Beides, denke ich. Also ich meine, durch meine vielen Wechsel habe ich und dann oft auch eine Rückkehr an alte Stätten, habe ich auch schon früh eigentlich erlebt, dass man nie in Altes zurückkommt. Ne? Alles hat sich verändert. Egal, ob ich nur 3 Monate weg war oder 2 Jahre, die Situation zu Hause oder da, ne, wo ich mal gewesen bin, ist anders als das, was ich verlassen habe. Von daher, wir waren ganz offen. Echt, wirklich ganz offen. Ich konnte natürlich pitchen noch und so, diese ganzen Sachen, das macht es wesentlich einfacher. Ich wäre auch bereit gewesen, damals nach Brasilien oder Afrika zu gehen. Wir waren halt wirklich offen. Und in Neundettelsau haben wir dann hier beim Missionswerk damals erfahren, mit einem Schmunzeln, annehmen, kannst du alles knicken, Neuguinea ist für dich richtig, weil da kommst du her, da musst du zurück. Ja. Und dann haben wir das einfach auch gemacht.
Also das haben sie dir auch so gesagt,
da musst du zurück. Genau. Ja, ja, genau. Die Person, die uns damals rekrutierte, die kannte ich ja sehr gut. Genau, da war.
Wo seid ihr dann hingekommen? Warst du da schon mal gewesen?
Nein, da war ich noch nie gewesen. Ich wurde auch bewusst eingesetzt in einem Gebiet, wo meine Eltern nicht gearbeitet hatten vorher. Und das war dann eben die Madang-Region in Papua-Neuguinea, Küstenregion. Und da kamen wir dann auch wieder auf eine Außenstation, die Raikost-Bilio-Station. Ach, es war toll. Es war irre gut. Ja, Wahnsinn.
In welchem Bereich warst du eingesetzt?
Als theologischer Berater, so war die offizielle Bezeichnung. Ich habe dort als, ich war ja gar nicht ordiniert und so alles. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da können wir nochmal einen Podcast zu machen, später mal. Ne? Aber ich hatte dann so eine Form von Ordination. Das heißt, ich war Prädikant mit Sakramentsverwaltung, ja, weil ich ja ausgebildete seminaristische Ausbildung hatte. Und dann habe ich sozusagen ich habe Pastorendienst gemacht in diesem Bereich, in diesem Kirchenkreis da und in dem Dekanat. Genau, und ja, als Familie muss man sich da erstmal zurechtfinden. Ne? Gerade wir waren mit 2 kleinen Kindern, der Älteste war 3, der Zweite war gerade ein paar Wochen alt. Genau, und dann muss man sich da gucken, wie man da zurechtkommt als Familie. Ne? Und ja.
Wenn man da so ankommt, es ist zwar nicht derselbe Ort, aber eine Region, wo man sich vielleicht auskennt von seiner Kindheit und Jugend her. Wie schaut man auf die Familiensituation? Hattest du den Eindruck, du hast den Überblick, du weißt, wie es läuft und kannst auch sagen, was man wie machen muss?
Jetzt gehst du ganz schön tief rein in die ganze Geschichte, ne? Also meine Frau ist eine sehr selbstbewusste Frau. Sie ist auch Technikerin, ja. Und hat sich in der Männerwelt sehr früh, damals in den 80er Jahren, hat sie ihre Lehre gemacht in der Männerwelt, in einem Männerberuf als Frau. Das war damals eine absolute Ausnahme. Und genau. Und ich war ein Stück weit auch zu Hause. Ja, also heute, wenn ich zurückschaue, denke ich mal manchmal, ich hätte meiner Familie noch mehr Zeit geben müssen. Ich bin eingetaucht und war dann oft auch einfach arbeitsmäßig dann auch weg. Ja, ich war einfach weg.
Und du warst nicht nur an dem einen Ort, sondern warst.
Nein, ich bin ja im Dekanat sehr viel rumgefahren, nicht, da gab es ja nur eine Straße, aber sehr viel gelaufen. Ich habe sehr viele Besuche gemacht in den Buschdörfern oben. Ich habe halt meinen Fahrdienst gemacht, ja. Und als junger Mann, da ist man manchmal ein bisschen blöd, ja. Und habe eigentlich meine Arbeit geliebt, ja. Die habe ich geliebt und habe dadurch auch oft meine Familie ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Danke, lieber Gott, dass du mir so eine starke Frau geschenkt hast. Muss ich sagen, sonst wäre das alles ein bisschen schief gegangen, denke ich mal. Und das ist wirklich. Nee, meine Frau hat die Familie echt zusammengehalten auf der Station, hat auch super viel Unterstützung bekommen von den Frauen dort, den einheimischen Frauen, die das natürlich gesehen haben, die Mamas, ja, die haben dann die Mama von meinen Kindern sozusagen unter ihre Fittiche genommen. Also eine gesegnete Zeit in vielerlei Hinsicht, ja, und Nee, ich kann da wirklich nur unglaublich dankbar sein für alles, was Gott da irgendwie so arrangiert hat und in die Wege geleitet hat und was wir da auch einfach für uns als Familie mitnehmen und lernen konnten.
Reden wir ein bisschen über deine Arbeit. Du hast schon gesagt, dass du viel in deinem Distrikt rumgekommen bist, mit dem Auto oder zu Fuß. Mhm. Und was hast du dann konkret gemacht? Hast du viel Gottesdienste gehalten oder warst du mit den Menschen im Gespräch? Welche Tätigkeiten hast du ausgeübt?
Also unsere Rolle ist eigentlich eine sehr interessante Rolle gewesen. Wir waren ein neutraler Faktor. Ja. Ich meine, in dem Dekanat, in dem ich unterwegs war, da wurden mindestens 12 Sprachen gesprochen. Ja. Das bedeutet auch Teil unterschiedliche Kulturen, ja. Und die haben sich nicht immer alle gern gesehen. Ja. Also gab es schon enorme Spannung auch in diesem Dekanat. Und einfach von der Landschaft her, von der Geografie der Station her, konnte ich das meiste eigentlich nur erlaufen. Die Station war direkt an der Küste oder ist direkt an der Küste und das ganze Hinterland ist wirklich, das geht bis in die 4000er hoch. Und da habe ich dann die Gemeinden besucht. Ja. Viele Gemeinden hatten seit vielen, vielen Jahren keine Weißen mehr gesehen. Und in der Mythologie der Melanesier sind die Toten weiß. Ja, die Toten. Und wenn da so ein weißer Gestalter diesen Bergrücken hochgekommen ist oder diesen Berghang da hochgekommen ist, die Kinder, ne, die sind traumatisiert. Aber super spannend, ja. Und aber dann da in den Dörfern einfach Zeit mit den Menschen zu verbringen. Und wir haben viel Seelsorgearbeit gemacht. Ich natürlich nicht allein, ich war immer im Team mit einheimischen Pastoren und Evangelisten und Kirchenältesten. Ich bin auch nie allein gelaufen. Und so haben wir uns ergänzt. Ich habe einfach unglaublich viel gelernt von diesen Mitarbeitern, von meinen Kollegen. Und weil ich ja in ihrer Kultur, in ihrem Zuhause sozusagen ein Gastarbeiter war, aber auch mit einer doch auch hohen Stellung und hohem Vorvertrauen. Ja. Also wir haben ein hohes Ansehen, wir überseeischen Mitarbeitenden, kirchlichen Mitarbeitenden. Und viel, viel Seelsorgearbeit. Gottesdienst habe ich gar nicht so viel gehalten. Das habe ich immer gern den anderen überlassen. Aber einfach viel Networking, mit Menschen ins Gespräch kommen. Auch manche Projekte angestoßen. Später hatte ich dann noch einen Mitarbeitenden vom Lutheran Development Service, also Lutherischen Entwicklungsdienst, ein Einheimischer, ein junger Mann. Wir haben super zusammengearbeitet und der hat dann zum Beispiel vier Airstrips mit Leuten in den Bergen gebaut. Da werden dann halt in Handarbeit so kleine Landepisten sozusagen aus dem Bergrücken gekratzt. Auf denen kann dann so kleine Einmotorige landen und so weiter. Aber sonst gab es da keinen Service, gab es nur Fußwege da hoch, ja. Genau. Und so haben sie dann wenigstens ihren Kaffee mal rausbringen können oder auch mal einen Schwerkranken rausfliegen können oder sowas. Ne?
Und weil da jemand landen kann.
Genau, weil da jemand landen kann. Sonst wird die Leute runtergetragen. Ja.
Und bist dann auch viel geflogen hinterher? Oder?
Gar nicht.
Gar nicht.
Ich bin gelaufen.
Du warst ein richtiger Wanderarbeiter.
Ja, sozusagen. Ich habe es auch total genossen, in den Dörfern bei den Leuten zu sein. Ich habe nie was mitgenommen. Also ich habe immer mich vollkommen verlassen auf das, was ich bekomme. Und ich habe das einfach aufgesaugt, das von meinem Leben. Das habe ich richtig genossen. Ja, genau.
Also gar nichts mitgenommen heißt kein Essen.
Kein Essen.
Wenig Kleidung.
Ja, genau.
Und einfach so.
Unterwegs gewaschen, was man, ne? Und vielleicht eine Wechselkleidung. Meine Bibel natürlich, die war mein Kopfkissen. Mein Kopfkissen habe ich natürlich auch nicht mitgenommen. Ja, da schläft man halt in den Hütten mit den Menschen, mit den Leuten. In ihren, so wie die halt wohnen. Ne?
Und die hattest du aber vorher nie gesehen.
Nee, genau. Ja, aber ich war sozusagen ein Pfarrer in diesem Bereich.
Ja.
Und das hat mir alle Türen geöffnet immer. Ja. Gerade im kirchlichen Kontext hat man Zugang zu Menschen und Gemeinschaften, die man sonst gar nicht hätte. Ja. Weil einfach die Leute eine Vorstellung haben davon, was ich bin. Und mir Vertrauen entgegenbringen und mich herzlich aufgenommen und eingeladen haben. Ne? Das gehört zu dieser Rolle. Das ist einfach toll. Ja.
Wie sagt man auf Tokpisin, welcome to?
Hammer Master looking you, I'm straight.
Und dann kamst du einfach an und wurdest da aufgenommen als ihr Pfarrer.
So gesehen, ja. Genau, als ihr Missionary. Genau.
Als ihr Missionary. Mhm. Ja, auch eine wunderbare Vorstellung, dass man da einfach losgehen kann und ankommen kann und willkommen geheißen wird. Ja. Ja, du bist ja dann durch deine Zeit dort ein Teil dieser Community geworden.
Ja.
Und irgendwann habt ihr aber auch gesagt, es ist genug, wir werden wieder nach Deutschland zurückkommen.
Genau, da war meine Frau, ja, die, und wenn wir heute zurückschauen, das ist uns, dieser Schritt zurück nach Deutschland damals, das ist uns unglaublich schwer gefallen. Also, weil wir so auch beglückt waren. Wir waren so zufrieden, wir waren erfüllt von dem, was wir taten, auch von diesem Gemeinschaften, in diesem Unterwegssein, das Aufgenommensein in die Communities. Und wir haben uns als Teil da gefühlt. Und nicht nur wir, sondern wir wurden hineingenommen, wir waren Teil davon. Und das sozusagen loszulassen. Wir haben sozusagen nochmal Familie verlassen, ja. Wir hatten in Deutschland Freunde und Familie verlassen, jetzt das Gleiche nochmal wieder, und aber nochmal viel tiefer, weil ich weiß auch, ich kann das gar nicht ganz genau mit dem Finger drauflegen. Aber es ist, wenn ich an Melanesien denke, ist es oft so, da denke ich, man hat den Finger am Puls des Lebens. Noch anders, als das hier ist. Oder in Australien, wo ich ja auch gelebt habe.
Ja, und was hat euch dann bewogen, wieder zurückzukommen?
Die Kinder. Die Kinder. Unsere Kinder waren, wir hatten 4 Kinder inzwischen. Und dann war unser Ältester, der war dann schon 13, 14. Und
also in dem Alter, in dem du zurückgekehrt bist oder nach Deutschland gekommen bist.
Und meine Frau hat sich gedacht, Mensch, wenn, dann müssen wir jetzt zurückgehen oder wir bleiben. Aber das würde bedeuten, unsere Kinder würden Australier werden oder keine Ahnung, wo die dann, ne? Weil die müssen ja dann auch irgendwo heimisch werden und werden dann auch älter mit Freundschaften und so weiter. Und dann hat meine Frau eigentlich die Reißleine gezogen und hat gesagt, Mann, wir müssen jetzt langsam heim.
Nach oder wie vielen bleiben. Jahren war das?
Nach 10 Jahren.
Nach 10
genau.
Jahren.
Ja, genau. Aber der ausschlaggebende Grund war jetzt eigentlich unser ältester Sohn, weil der kam so in diese Phase, Pubertätsphase. Und Kenner sagen, also man muss vor der Pubertät so einen großen Schritt in eine Heimatkultur zurücktun, sonst wäre das super schwierig für die Kinder. Und da hat man beim Lukas schon fast den Zeitpunkt verpasst. Der war ja natürlich auch schon auf dem Internat gewesen und hatte da...
Auch in Australien?
Auch in Neuguinea. In einem amerikanischen System.
Also anders als du?
Anders als ich, genau. Mhm. Meine Schule hatte ich selber geschlossen, 1900 irgendwann. Und die stand nicht mehr zur Verfügung, aber es sind auch andere Player da im Land und die hatten eine tolle, tolle Bildungseinrichtung dafür, ihre eigenen Leute, und da konnten wir unseren Lukas unterbringen. Also Lukas war bei den Amerikanern, der Silas bei den Schweizern und so weiter, aber der Lukas, dem ist das richtig schwer gefallen. Ja, genau. Aber
da wegzugehen.
Da wegzugehen, genau. Mhm. da haben wir die Kurve gerade noch so gekratzt. Also da ist schon ein bisschen Haut noch hängen geblieben. Ja,
Ja, du kanntest es ja selber, ja, wie das ist von den Übergängen. Ich denke, da hat man so einen doppelten Blick drauf wahrscheinlich. Einerseits als Vater und dann einerseits als der Mensch, der selber mal da weg ist.
Aber das Spannende ist eben, man sieht vieles trotzdem nicht, ja. Weil man selber so in diesen Umbruchssituationen gefangen ist ein Stück weit. Und man muss selber mit vielen Dingen zurechtkommen und hat dann manchmal nicht so alles im Blick. Ja. Und weil ich so eingetaucht war auch in die Arbeit und so vernetzt war, bin ich einfach dankbar heute, dass meine Frau das so im Blick haben konnte. Weil sie hatte einfach nochmal so ein bisschen vom Häuslichen her einen anderen Blick auf alles, was um sie so herum vor sich gegangen ist. Und ja, wie gesagt, sie hat die Reißleine gezogen und da bin ich ihr heute dankbar für. Und die Kinder auch, die sind inzwischen gut hier in Deutschland angekommen und haben sich etabliert.
Ja, ja, wo seid ihr dann in Deutschland hingekommen?
Erstmal wieder nach Franken natürlich. Ne? Alles, also hallo, Neudettelsau ist der Nabel der Welt, der wichtigste Ort der Welt und da muss jeder, da kommt jeder zurück. Ne?
Hier läuft alles zusammen, alles was mit Mission zu tun hat.
Unbedingt, ne? Genau. Nee, und dann, ja, und dann hat sich hier auch nochmal einiges neu gewürfelt, sag ich mal. Genau, und dann bin ich auf Umwegen bin ich dann in die deutsche bayerischer Pfarrer geworden.
Ja.
Tja, das ist, sage ich mal, wirklich.
Ja. Ja. Ja, das ist Fügung.
Also unbedingt. Liebe Gott hat Humor, manchmal ein bisschen schräg. Aber ja, genau.
Ja, und jetzt bist du ja wieder hier bei uns, bei Mission Eine Welt. Wie kam das?
Ja, weiß ich auch nicht genau.
Auch wieder ein Anruf.
Genau, ja, auch wieder ein Anruf. Genau, und mein Vorgänger, der kam dann an die Zeit des Ruhestands und dann wurde diese Stelle sozusagen vakant. Und im Vorlauf zu dieser Vakanz wurde natürlich überlegt, Mensch, wen können wir da mal ansprechen auch? Und dann wurde ich halt angesprochen aufgrund meiner Biografie und so weiter. Und dann haben wir auch wieder überlegt, ja, eigentlich passt das bei uns jetzt ganz gut rein, dieser Gedanke, ob das klappt oder nicht. Man muss sich ja bewerben, Bewerbungsprozess durchlaufen und so weiter. Das wussten wir natürlich nicht. Aber wir haben das einfach auch mal angegangen und haben gesagt, okay, das probieren wir jetzt mal. Ne? Und wir haben auch viel Zuspruch bekommen von Menschen, denen wir da vertrauen und denen wir da auch diesen Blick, sage ich mal, zusprechen konnten, die uns das auch zutrauen konnten, die diese Einschätzung hatten. Und da haben wir dann gedacht, okay, dann bewerbe ich mich mal. Ne? Und so kam das dann. Und dann plötzlich war ich dann hier.
Und die ganze Zeit zwischen der Rückkehr aus Papua-Neuguinea bis zu dem Zeitpunkt warst du dann nicht wieder in Papua-Neuguinea gewesen?
Doch, ich war zweimal da, dann als Pfarrer in meinem Pfarramt aus, als Dekanatsmissionspfarrer. Und dann hatten wir eine Partnerschaft damals. Ich war im Dekanat Pappenheim und die Partnerschaft nach Neuguinea. Und da konnte ich in dem Rahmen der Partnerschaft als Dekanatsmissionspfarrer habe ich einmal eine Gruppe mitnehmen können. Nach Neuguinea und dann bin ich einmal nochmal selber geflogen. Zur Einladung hatte ich eine Einladung zur Synode in Papua-Neuguinea und also ich war zweimal da.
Ach, man kann also sagen, du hast diesen Teil deiner Tätigkeit erweitert.
Sozusagen. Sehr froh. Genau.
Ja. Und jetzt machst du ja weiterhin diese Dinge.
Genau. Ja, das ist für mich auch so ein Humor Gottes. Ja, also der auch große Dankbarkeit, einfach, dass ich. Ich sage mal, vieles von dem, was ich in meinem Leben gelernt habe, was dieses Land Papua-Neuguinea betrifft, was auch meine Hintergrund, meine Wohnzimmertapete ausmacht, ja, das konnte ich jetzt auch nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Insofern, dass ich jetzt nicht nur ein Mitarbeitender bin, sondern auch gestaltender Mitarbeiter, noch mehr, als ich das vorher schon sein konnte. Und vieles, ich komme ja aus der Kolonialzeit, ja, ich bin ja in den Kolonien sozusagen geboren, das hört sich irgendwie geil an, oder? Ich bin in den Kolonien geboren.
Das klingt so, als wärst du ein Kolonist gewesen.
Nein, eben nicht. Ja. Mein Vater war auch überhaupt kein Kolonist. Genau. Und,
aber da war das Denken damals war so, oder die Struktur?
Ich habe es auf jeden Fall als Kind deutlich wahrgenommen, ja. Ich habe ja die Kiab-Struktur der australischen Administration.
Kiab-Struktur?
Ja, genau. Das waren die Australier hatten ja die administrative Übersicht über Papua-Neuguinea und hatten dann natürlich auch ihre Beamten sozusagen abgestellt, die in Neuguinea dafür für Recht und Ordnung gesorgt haben.
Und das war kolonial gedacht.
Das war kolonial gedacht, genau. Und da bin ich natürlich groß geworden. Das habe ich alles gesehen als Kind. Ja. Mhm. Und dann auch viel reflektiert, auch mit meinem Vater, der auch oft gegen diese Strukturen gearbeitet hat und auch Wege gegangen ist, die ganz innovativ waren damals schon. Und für mich war das halt normal. Aber jetzt in vielen Gesprächen über die ganzen letzten Jahrzehnte habe ich dann irgendwie rausspüren können, dass mein Vater da ganz schön innovativ unterwegs war. Ja. Und anyway, und ja.
Und das heute ist das anders mit den Strukturen? Oder gibt es die noch so?
Ja, heute ist Neuguinea ja schon seit wie vielen Jahren, seit 75 unabhängig. Ja. Und das Leben und Arbeiten heute ist, es ist das gleiche Land und die Menschen sind in ihrer Seele mir immer noch sehr bekannt, ja, und das, ich liebe dieses Land, das ist ein wundervolles Land und es hat aber mit so vielen Problemen zu kämpfen. Es ist eines der reichsten Länder der Erde, was Bodenschätze, also Holz und alle möglichen Erze und so weiter, furchtbar korrupt und eigentlich ziemlich durch den Wind. Und dann hat man immer wieder diese tollen Begegnungen mit wunderbaren Menschen und das motiviert mich in meiner Arbeit heute. Als Pazifik-Referent sozusagen, da am Ball zu bleiben und einfach diese Freundschaft nicht aufzukündigen, auch Familie nicht aufzukündigen, weil das ist es für mich de facto tatsächlich. Ja. Ein Stück weit Familie. Familie gibt es nicht einfach auf, ey, das geht nicht.
Hallo, Familie gibt man nicht auf. Ja, kann man sagen, da hat sich ein bisschen ein Kreis geschlossen?
Absolut. Genau. Ja, und das Faszinierende für mich, das Spannende ist einfach, wie gesagt, wie wir jetzt schon auch angedeutet hatten, dass wir jetzt in ganz anderen Strukturen oder dass ich da arbeiten kann und ein Stück weit auch Kirche begleiten kann in ihrer Entwicklung in Papua-Neuguinea. Wir haben so einen Slogan, walking side by side. Das heißt nicht auf Augenhöhe, das sind wir nämlich auch nicht. Das ist auch eine falsche Vorstellung. Aber walking side by side. Und das ist so wie so ein geschwisterliches Zusammen-Unterwegs-Sein, auch durch die Zeit hindurch. Und die Zeit gerade, die macht vielen Leuten Angst. Ja. Und Neuguinea ist auch diesem Zeitgeist unterworfen. Vieles ist angsterregend, was in Neuguinea passiert. Aber so viel Motivierendes und Mutmachendes passiert eben auch. Ja. Und da muss man sich für sich selber entscheiden, was soll mich jetzt eigentlich bewegen? Ja. Ist es die Angst oder soll es einfach der Blick nach vorne sein? Da ist ein Horizont und auf den kann ich zugehen. Und für mich ist das natürlich, hat es immer ganz viel mit Gott zu tun. Und ich glaube einfach, also ich sage, Gott ist gut, ja. Da kann man sagen, was man will. Gott ist gut. Und in diesem Glauben gehe ich mit den Menschen in der Kirche in Neuguinea. Bin ich auf dem Weg. Ja.
Und da kann man Seite an Seite gehen.
Das kann man. Das kann man.
Wir sind ja auch ein Podcast, der damit zu tun hat, dass wir spannende Projekte vorstellen wollen. Und so frage ich dich, wenn du 3.000 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Für Bildung, medizinische Hilfe, diakonische Arbeit.
Ja, zwei Sachen eigentlich. Mit 3.000 Euro, wenn ich jetzt einfach mal so einen Barbetrag hätte, 3.000 Euro, die würde ich in Bildung investieren. Also Neuguinea, die Kirche Neuguinea hat ein großes Problem mit Leadership. Wie soll ich das auf Deutsch sagen?
Leitung?
Leitung, Kirchenleitung. Also dass da einfach Menschen mit einer guten Ausbildung sozusagen die Fähigkeit bekommen, so eine Kirche zu führen und eine Gesellschaft auch zu gestalten. Und da würde ich 3.000 Euro locker in die Bildung von Menschen investieren, dass die einfach eine gute Bildung bekommen, die ihnen ermöglicht, da reflektiert, fachlich fundiert, sage ich mal, Leitung zu übernehmen.
Denkst du vor allem an Leute, die Theologie studieren oder andere Bereiche auch?
Ach, das berührt ja alle Schichten der Gesellschaft. Ja, das ist nicht nur auf Theologie begrenzt. Natürlich, was wir unbedingt auch brauchen, ist Pfarrer. Bitte, ihr Pfarrer da draußen, hört genau hin. Ja, der liebe Gott, der ruft euch. Und seid mal nicht so schüchtern. Das ist wirklich ein lohnendes und wunderbares Arbeitsfeld. und sehr sinnfüllend. Und ich kann nur dazu einladen und Mut machen. Aber wir sind ja sehr stark auch in die Bildung eingebunden. Und da kommen natürlich nicht nur Leute, die an Theologie interessiert sind, durch, sondern auch alles andere. Das geht um Ethik und Moral und diese ganzen Sachen. Neuguinea ist richtig korrupt, ja. Und wir erleben aber auch, dass Leute, die bei uns durchlaufen, durch die Bildungseinrichtung der Kirche, die wir ja mit begleiten und stärken durch Personal, dass die anders sind in der Gesellschaft. Die sind nicht nur businessgesteuert oder wie auch immer, sondern die nehmen andere Dinge noch mit und die sind wichtig in der Gesellschaft. Ich denke, in jeder Gesellschaft sind die wichtig, weil sie einfach gesellschaftsbildend sind und Werte vermitteln. Und genau, und da sehe ich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle der Kirchen. Ich spreche jetzt auch bewusst nicht nur von der lutherischen Kirche, wobei wir eine der ältesten Kirchen in Neuguinea
sind. Und eine der größten.
Und eine der größten, genau, mit der katholischen Kirche zusammen. Ja.
Arnim, du bist schon viel rumgekommen im Leben.
Ey, sowas.
Du hast schon von der melanesischen Tapete im Wohnzimmer gesprochen. Du bist ein Third Culture Kid.
Yes.
Wenn du auf dein Leben und dein Unterwegssein schaust, wofür bist du dankbar?
Für meine Familie und dass ich darauf vertrauen kann, dass Gott mein Leben führt, unser Leben führt.
Was macht dich nachdenklich?
Die Menschen. Menschen machen mich nachdenklich, weil sie mir ein Stück weit Angst machen, Sorge machen, aber mich auch total beglücken. Und das macht mich nachdenklich. Was sind die Werte in dieser Welt? Ja. Wofür lohnt es sich, zu leben und zu arbeiten?
Was gibt die Hoffnung?
Dass Gott da ist, wirklich, und dass Gott Menschen berührt und sie ausstattet mit Kraft und Innovation und Freude am Arbeiten und am Leben und vor allem an Freude an Menschen. Ja. Weil oft sind es ja Menschen, die uns Angst machen oder die uns beunruhigen. Und dass Gott uns da einfach die Kraft gibt, also auf Menschen zuzugehen, zuzuhören, zu leben. Und das finde ich, das ist toll.
Arnim, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Gerne.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bau entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.